Ich bin dankbar, dass der Philemon heute schon ein bisschen auf dem Palmsonntag eingegangen ist mit dem Psalm auch. Wir haben ja heute zwar den Palmsonntag, aber wir werden heute in der Predigt nicht auf den Palmsonntag eingehen, weil wir eine andere Serie haben. Wenn ihr was über den Palmsonntag aus biblischer Sicht wissen wollt, dann könnt ihr auf unsere Website schauen. Vor 3 Jahren, am 14. April 2019, hat der Marco gepredigt, weißt du vielleicht noch, über Johannes 12, die ersten 19 Verse, da ist eben genau dieses Ereignis, wie die Menschen Jesus preisen, wie er dort einzieht, auch in Kontrast gesetzt zum Ereignis davor von der Frau, die ihn salbt. Ganz eine interessante Predigt, ich habe sie noch ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Also, wenn ihr was über den Palmsonntag wissen, hören oder lesen wollt, auf unserer Website 3 Jahre zurück, ziemlich genau. Wir haben jetzt aber etwas anderes vor, gehabt und auch gemacht. Und da darf ich heute abschließen. Und zwar, wir haben eine Serie gemacht, wo wir den Zusammenhang von dem Passahlamm bis Ostern zeichnen. Das war für die Juden war das etwas ganz Bekanntes, was ihr Volk und ihre Identität auch geprägt hat. Aber uns ist das noch relativ fremd. Ich habe also vor 3 Wochen darüber gesprochen, eine ehrgeizige Zusammenfassung von der ganzen Geschichte von Abraham bis zum Mose, wie sie in diese Lage kommen, dass sie in Ägypten als Sklaven eingesperrt und versklavt sind, so dass Gott sie dort befreien muss. Das war nämlich kein Unglück, keine unglückliche Wendung oder so, sondern das sehen wir an mehreren Stellen, dass es auch Gottes Plan war, sie durch diese Zeit durchzuführen. Vor 2 Wochen hat der Herwig dann im Detail diese 10. Plage angeschaut. In Ägypten hat es ja viele Plagen gegeben, 10 Stück insgesamt, und die 10. war eben, dass alle Erstgeborenen getötet worden sind. Und er hat uns dann auch gezeigt, wie Israel bewahrt worden ist, nämlich durch dieses Opferlamm, durch dieses Passahlamm. Und dann ist jetzt die Frage, der wir heute auch nachgehen wollen, wie ist da der Zusammenhang zu Ostern? Das wollen wir uns heute genau anschauen. Und eigentlich, ich habe mir dann jetzt seine letzten 10 Minuten noch angeguckt in der Vorbereitung, eigentlich hat der Herwig alles schon gesagt. Also ich habe ihm ja einen Cliffhanger übrig gelassen. Ich habe ja die 10. Plage nicht erwähnt. Ich habe ja nicht gesagt, was das ist. Aber er hat mir überhaupt nichts übrig gelassen. Und sein letzter Punkt war, dass wir Gottes Eigentum sind. Und ja, trotzdem möchte ich heute auf das eingehen und das auch vertiefen. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn 2 Menschen das gleiche Ding betrachten und davon erzählen, dass es auf eine unterschiedliche Art und Weise auch dargestellt wird, dass es einen zweiten Blickwinkel gibt. Und ich möchte euch genauso wie er als Einstimmung auch einen Filmabschnitt zeigen und dazu aber mal ein bisschen dunkler machen, weil es spielt in der Nacht und das kommt nicht so leicht außer. Und dort sehen wir, und ich sage euch das jetzt vorher, weil man es gar nicht so leicht erkennen kann auf dem Video, dass sie, die Israeliten, durch dieses Blut des Lammes bewahrt werden. Sie müssen das opfern und sie müssen das auf die Türpfosten streichen, oben und auf der Seite. Und mit dem steigt der Film auch ein. Das heißt, nicht das Lamm schützt sie. Also die haben jetzt nicht das Opferlamm vor die Tür gestellt. Und das hat sie auch nicht, diese Zubereitung und das Essen und das Fest, was sie dann später daraus gemacht haben, gerettet, sondern es war tatsächlich das Blut des Lammes, das da auf der Türpfosten war, weil sie waren genauso gefährdet wie die Ägypter. Ja? Der Herr hat gesagt, er wird dort die Menschen strafen und er wird alle Erstgeburt töten, weil sie ihm ungehorsam sind. Und die Israeliten haben gewusst, sie sind genauso ungehorsam, sie sind kein Strich besser wie die Ägypter und deswegen waren sie dort genauso gefährdet wie die Ägypter. Und schauen wir uns das jetzt einmal an. Ich werde den Text ein bisschen übersetzen für die, die nicht so gut Englisch können. Ich hoffe, ich schaffe das.
God has come to me again,
Gott ist saying, wieder zu mir gekommen.
Take a lamb,
hat mir gesagt, nimm ein Lamm.
And with its blood,
mit seinem Blut,
mark the lintel and posts of every door.
Streicht die Türen aller Tore an. Die Pfosten aller Tore.
I shall pass through the land of Egypt.
Und in der Nacht werde ich durch Ägypten gehen.
And smite all the firstborn.
Und alle Erstgeborenen töten.
But when I see the blood upon your door,
aber wenn ich das Blut auf euren Toren sehe,
I will pass over you,
dann werde ich bei euch vorbeigehen.
And the plague shall not enter.
Und die Plage wird nicht in euer Haus kommen.
You and your people,
du und dein
have
Volk.
My permission to go.
Ihr habt meine Erlaubnis zu gehen.
Leave me.
Lass mich in Ruhe. Die, die jetzt nur den Tonmitschnitt hören, das ist auf YouTube leicht zu finden, das ist vom Zeichentrickfilm Der Prinz von Ägypten von 1998. Ich finde es sehr berührend, weil die Wunder dort nicht verkitscht werden und auch Gott nicht verkitscht wird. Ja? Und ich glaube, das, also mich bewegt das eigentlich sehr zu erleben, ja, wie Gott gehandelt hat. Und interessanterweise, dieser Name Passa, ich weiß nicht, ob das nur im Englischen, nennen sie das Passover. Ja? Und das heißt eigentlich genau auch das Vorübergehen. Ich habe euch da als erstes eben den Vers aufgezählt. Auch. Das ist in 2. Mose 12, der Vers 23. Dann wird der Herr durch das Land gehen, um die Erstgeburten der Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an den Türbalken und den Türpfosten zieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen, Passover, und euch verschonen. Er wird den Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburt zu töten. Vielleicht ist das irgendein von den Israeliten komisch vorgekommen, dass er jetzt ein Blut auf sein Haus streichen soll. Ich meine, auf seiner Fassade will man ja eigentlich was Schönes haben, ja. Und Blut. Aber das war auch eine Glaubensprüfung, ja. Der auf das vertraut hat, dass ihm das helfen wird, der hat das auch offen gezeigt. Jeder, der Blut auf seinen Türpfosten gestrichen hat, hat der ganzen Welt gezeigt, er glaubt, dass ihn das jetzt retten wird. Es hat nicht gereicht, dass du das Lamm zubereitest und mit deiner Familie zusammen isst. Du hast auch müssen dieses Blut offen auf die Fassade von deinem Haus malen. Vielleicht war es manchmal peinlich, vielleicht ist es manchmal komisch vorkommen, aber es war tatsächlich dieses Blut, was sie gerettet hat. Und die Israeliten haben dann aus dem zwei Dinge gemacht, damit sie sich daran erinnern. Und das ist auch nicht ihre Erfindung, sondern das hat Gott ihnen vorgeschrieben. Das erste ist, aus diesem Passa ist ein jährliches Fest geworden. Und da gibt es die genauen Anweisungen dafür. Das steht in 2. Mose 13 dann, sie haben ein fehlerloses Lamm, ein einjähriges, auswählen sollen. Sie haben das auch dann 4 Tage lang zu sich ins Haus genommen, dieses Lamm vom 10. bis zum 14. Tag. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, so ein kleines Lamperl im Haus, das ist dann, die Kinder spielen damit, das ist dann was dir auch ans Herz gewachsen ist. Ja? Das ist nicht irgendeins von deinen Viecher, sondern noch die 4 Tage spätestens. Sie haben sich auch identifiziert mit dem. Und das dann zu schlachten und die Tür zu bestreichen vom Haus, das war auch für die Kinder im Haus sicher ein traumatisches Erlebnis. Sie sind dann auch eine Woche geblieben in der Nacht. Sie haben vieles an diesem Fest erinnert daran, dass sie da in Eile aufgebrochen sind. Sie haben das im Stehen essen sollen. Sie haben ihre Wanderstiefel angehabt oder Sandalen, was das damals waren, und den Stab in der Hand. Stell mir schwierig vor, ein Festessen im Stehen mit einem Stab in der Hand. Aber nur darum, nicht zu vergessen, wo das herkommt. Das ist nicht irgendeine Feier, wo man hinter sitzt und sich gut gehen lässt, sondern es geht tatsächlich um diese Flucht aus Ägypten. Es ist dann genau vorgeschrieben gewesen, wie das hat zubereitet werden soll, nicht gekocht, nicht gelüstet, sondern gebraten am Feuer mit Kräutern. Es darf davon nichts weggeworfen werden, es darf kein Knochen gebrochen werden, es muss alles aufgegessen werden. Und es gibt dazu nur ungesäuertes Brot und das eine Woche lang. Und das erklären sie auch da mit 2 Verse, ich habe euch die da hingeschrieben, 34 und 39. Die Israeliten nahmen ihre Teigschüsseln mit dem Teig, der noch nicht durchsäuert war, und schlugen diese in ihre Mäntel ein und trugen sie auf den Schultern. 39. Aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgenommen hatten, backten sie unterwegs ungesäuerte Fladenbrote, denn sie waren aus Ägypten vertrieben worden, noch bevor der Teig durchsäuert war, und hatten sich auch sonst keinen Reiseproviant vorbereitet. Alles an diesem Fest, das sie dann jährlich gefeiert haben, erinnert an diesen eiligen Aufbruch. Und das war keine Kleinigkeit. Die Bibel sagt uns da in 2. Mose 12, dass 600.000 Männer mit ihren Familien aufgebrochen sind. Das heißt, 430 Jahre vorher waren es wie viel? 70? 70, 72 Leute, die dort vor der Hungersnot in Kanaan geflüchtet sind, nach Ägypten. Und jetzt sind sie eben ein riesiges Volk. Mit ihren ganzen Herden. Das war Trara. In 2. Mose 13 lesen wir, wie Gott ihnen das dann vorschreibt, dass sie da aufbrechen sollen. Mose sagt zum Volk: Erinnert euch immer an den Tag, an dem ihr aus Ägypten, dem Ort eurer Sklaverei, weggezogen seid. Das ist Vers 3. Denn der Herr hat euch mit großer Macht von hier weggeführt. Deshalb dürft ihr kein Brot essen, das mit Sauerteig gebacken wurde. Und dann ab Vers 7. Esst während dieser 7 Tage nur ungesäuertes Brot innerhalb der Grenzen eures Landes. Darf in dieser Zeit weder gesäuertes Brot noch Sauerteig zu finden sein. An diesem Tag sollt ihr euren Söhnen Folgendes erklären. Wir feiern diesen Tag zur Erinnerung an das, was der Herr für uns getan hat, als wir Ägypten verließen. Dieser Brauch soll euch immer daran erinnern. Genau. Das heißt, das Erste, was die Ägypter, was die Israeliten da mitgenommen haben jetzt von diesem einmaligen Ereignis, von ihrer Befreiung, das war ein jährliches Fest, das Passafest. Was war das Zweite, was sie als Erinnerungszeichen mitgenommen haben? Der Herr hat es gesagt. Ich helfe euch. Das Zweite war die Anweisung Gottes, dass alle Erstgeborenen dem Herrn geweiht sind. Nicht nur dort bei dieser 10. Plage, sondern in Zukunft und überhaupt. Auch das steht da. 2. Mose 13, die ersten zwei Verse, dann sprach der Herr Mose, weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Vers 11 bis 13. Wenn der Herr euch in das Land der Kanaaniter bringt, wie er es euch und euren Vorfahren mit Eid versprochen hat und es euch gibt, dann sollt ihr dem Herrn eure erstgeborenen Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem den Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Und auch da, wenn eure Söhne euch später fragen, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr ihnen antworten, mit großer Macht hat der Herr uns damals aus der Sklaverei geführt. Das heißt, auch das, dass der erstgeborene Sohn oder das erstgeborene männliche Tier Gott gehört, auch das ist eine Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten. Und was heißt jetzt, es gehört Gott? Die Elberfelder schreibt richtig, heiligt Gott. Heiligen heißt ja für Gott absondern. Bei Tiere hat das geheißen, dass sie im Tempel geopfert werden sollen. Das ist der Vorstellung, ist ein Bauer. Seine Viecher sind alles, was er hat. Und das erstgeborene männliche Tier von jeder Kuh gehört dem Herrn und muss er opfern. Grundsätzlich, im ganzen Land, alle. Über Jahrhunderte. Beim Esel ist es so, dass die so wenig Junge kriegen, dass der Esel als Arbeitstier so wertvoll war, dass es ihnen erlaubt war, den gegen ein Lamm auszutauschen. Und die Söhne natürlich sollen sie auch auslösen. Und da klingt schon das Erlösen mit eigentlich, ja? Die Erlösung. Sie sollen ein Leben für Gott führen, heißt das dann eigentlich. Weil er hat sie losgekauft. Wir sehen das bei der Hanna, die ihren Sohn, den sie erwartet und erhofft, in 1. Samuel 1, Vers 11, Gott verspricht und sagt, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, zwar ihr einziger Sohn, ihr erstgeborener Sohn, dann will ich ihn ganz dir geben. Und was macht sie, sobald er nicht mehr gestillt werden muss, bringt sie ihn in den Tempel und verzichtet auf ihn. Das heißt eigentlich dem Herrn weihen. Gell? Und später dann, in 4. Mose 8, lesen wir dann, dass das auf die Leviten übertragen worden ist. Da haben sie gezählt, wie viele Leviten gibt es. Und dann haben sie Männer bei den Leviten. Und das ist einer von den 12 Stämmen. Und dann haben sie gezählt, wie viele Erstgeborene in ganz Israel gibt es. Und da ist fast das Gleiche rausgekommen. 20.000 und ein paar Zerquetschte. Die Zerquetschten haben sie müssen in Silber ablösen. Und dann ist diese Weihe des Erstgeborenen, was eigentlich alle Familien betrifft, ist dann auf die Leviten übergegangen. Und in 4. Mose 8, da habe ich die Stelle aufgeschrieben, sind die dann geweiht worden. Und dann steht, lies ab Vers 13, lasst dann die Leviten vor Aaron und seine Söhne treten und bringt sie als symbolisches Opfer für den Herrn dar. Auf diese Weise sollst du die Leviten von den restlichen Israeliten absondern, sodass sie mir gehören. Danach dürfen die Leviten am Zelt Gottes Dienst tun, denn du hast sie gereinigt und als symbolisches Opfer dargebracht. Denn ich habe sie mir genommen anstelle aller erstgeborenen Söhne der Israeliten. Alle männlichen Erstgeborenen der Israeliten gehören mir, Tiere wie Menschen. Ich habe sie in der Nacht, in der ich alle Erstgeburten in Ägypten getötet habe, für mich geheiligt. Aber nun nehme ich an ihrer Stelle die Leviten und gebe sie Aaron und seinen Nachkommen. Die Leviten sollen am Zelt Gottes für die Israeliten Dienst tun und Wiedergutmachung für sie schaffen, damit den Israeliten nichts Schlimmes zustößt, wenn sie sich dem Heiligtum nähern sollen. Das heißt, der ganze Stamm, einer von den 12 Stämmen, der ganze Stamm, die haben für den Herrn gearbeitet. Die waren Priester, die waren Tempeldiener, die waren dort Handwerker, Musiker, die haben bewacht, die haben alles gemacht, was für diesen Dienst am Tempel, für den Dienst am Herrn notwendig war. Und das restliche Volk hat die versorgt mit einer eigenen Steuer. So ernst hat der Herr das genommen, dass ihm diese Erstgeborenen zustehen. Und später, ich erwähne das nur kurz, im dritten Mose, wo die Gebote aufgeschrieben werden, dort wird auch festgelegt, dass nach jeder Geburt, nicht nur die Erstgeburten, zwei Opfer zu bringen sind, ein Brandopfer und ein Sündopfer. Und das ist auch, wenn man es sich leisten kann, ein Lamm und eine Taube. Und wenn man es sich nicht leisten kann, können es zwei Tauben sein. Und das sehen wir dann auch in Lukas 2. Ich habe euch den Vers dann auch hergeschrieben, denke ich. Wo dann die Maria und der Josef Jesus in den Tempel bringen, auch für dieses Opfer. Die waren arm. Die haben also kein Lamm geopfert, sondern nur zwei Tauben, weil das vom Gesetz her so erlaubt war. Und so wie der Herwig gesagt hat vor zwei Wochen, eigentlich haben die Israeliten jetzt da über Jahrhunderte geübt für das, was zu Ostern passiert ist. Die haben mit dem Passafest und mit dieser geheiligten Erstgeburt haben die eigentlich die ganze Zeit etwas geübt und trainiert, und das hat sie viel gekostet. Allein für jeden Bauern, dass das erste männliche Tier zum Opfern ist. Und auch in jeder Familie eigentlich gibt es einen Erstgeborenen. Die haben, wie lange haben sie es dann gemacht, bis was passiert ist? Bis Jesus gekommen ist. Und er ist das vollkommene Passahlamm. Das heißt, das, was die Israeliten nur geübt haben, hat Jesus jetzt dann komplett erfüllt. Der Johannes der Täufer war ja der Ankünder von Jesus, ja, der Herold. Und der hat das klar gesagt. Johannes, das ist jetzt das Evangelium von Johannes, ja, das ist jetzt ein anderer Johannes, aber er schreibt von Johannes dem Täufer. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag, als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah, sagt er: Seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und sein Publikum, das waren jetzt diese Israeliten, die das seit Jahrhunderten geübt haben und gewusst haben, die das erlebt haben und ihren Kindern über die Generationen eingeschärft haben, dass ein Lamm für sie stirbt. Und dass sie das jedes Jahr mit einem Fest wiederholt haben. Und die hören jetzt, dass der Johannes der Täufer sagt, siehe, zu einem Menschen sagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Für uns ist das, für mich ist das so ein Floskel. Ich habe das in der Messe gehört, wo ich aufgewachsen bin. Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt. Und das hat gar nichts geheißen für mich. Aber die Israeliten waren jetzt jahrhundertelang vorbereitet drauf, und die müssen erschauert sein dort alle. Ja? Nämlich nicht nur die Sünde von einer Person, ein Lamm wird ja für einen erst geboren, sondern hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja? Weil er eben Gottes Sohn war. Und das Zweite findet man in Lukas, wo Jesus sich taufen lässt, eben von diesem Johannes auch. Gell? Es muss gleich danach einmal gewesen sein. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Und als er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme vom Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Das heißt, Gott hat sich mit Jesus da voll identifiziert und hat ihn dort öffentlich als seinen geliebten Sohn bezeichnet, der jetzt dann das Opferlamm ist. Und dann habe ich ganz was Interessantes gefunden. Wo ist in der Bibel, das ist jetzt eine Quizfrage, ich muss mich entschuldigen, es ist für die Profis. Wo ist in der Bibel das erste Mal von einem geliebten Sohn die Rede? Ja? Ja? Genau. Das ist das erste Mal, wo das Wort Liebe überhaupt vorkommt in der Bibel, interessanterweise. Ich lese euch das, ihr kennt die Geschichte da, 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortet Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du liebst, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Ado wird ein Opfer gebracht. Gott fordert das vom Abraham, um ihn zu prüfen, um sein Vertrauen zu prüfen. Auf diesen Isaac war die ganze Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, du wirst ein großes Volk werden und durch die sollen, durch deine Nachkommen sollen so zahlreich werden wie die Sterne. Und das, da prüft jetzt den Abraham, ob er Gott vertraut, dass er ihm gehorcht, obwohl er jetzt diesen Isaac opfern soll. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Gott sieht, dass Abraham ihm so vertraut, dass er das sogar machen würde. Und wieder ein stellvertretendes Opfer. Er sagt, tu dem Sohn nichts. Und daneben hängt im Gebüsch auch wieder, es war jetzt kein Lamm, sondern auch wieder, damit er mit die Hörner hängt wahrscheinlich. Aber das Lamm kann ja eine Ziege oder ein Schaf sein. Das ist jetzt nicht so ein Widerspruch, dass das ganz was anderes war. Wieder ein stellvertretendes Opfer. Das heißt, das, was Jesus da ist, der geliebte Sohn, das kommt das erste Mal da schon vor. Und das Land Moria, der Berg Moria, das sehen wir in 2. Chronik 3, Vers 1, das ist der Tempelberg, wo der Tempel gebaut worden ist von Salomo. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das der gleiche Platz ist. Damals war noch keine Stadt dort. Das ist ein unglaublicher Zusammenhang. Und Jesus weiß das alles und feiert jetzt mit seinen Jüngern am Gründonnerstag dieses Passafest, dieses Mahl. Und da gibt es dieses Lamm und das wird geschlachtet und das wird zubereitet und es gibt die ganzen Bräuche, die es erinnern an den Auszug aus Ägypten. Und Jesus weiß alles. Er weiß, dass er jetzt dieses Opferlamm ist, das da vor ihnen am Tisch liegt. Und die Jünger kapieren überhaupt nichts. Die kapieren nicht einmal, dass er sterben muss und warum. Und Jesus weiß das alles. Und er sitzt dort und sein Herz blutet. Und er sagt, ich habe mich so gesehnt, mit euch das zu feiern. Und er weiß, dass er für sie, nicht nur für sie, sondern für uns alle, ans Kreuz gehen wird. Und diesen schweren Weg vor sich hat. Und die schnallen überhaupt nichts. Was muss das für ein intensive Zeit für Jesus gewesen sein. Er hat gewusst, sie werden später einmal, wenn sie darüber nachdenken, wenn sie in die Schriften forschen, wenn sie das alles kapieren, aber ihm ist das alles vor Augen gestanden, was er jetzt tun wird. Und seine Freunde, seine engsten Freunde, die mit ihm zusammensitzen, für die ist das ein Passafest, so wie immer, okay, er sagt ein paar komische Sachen, hätte ist irgendwie schlecht drauf. Ich kapiere nichts. Wie einsam muss er gewesen sein. Tut schon. Und wie einsam ist der Weg weitergegangen dann. Und er stirbt als Lamm Gottes am Kreuz dann. Als dieses Passahlamm, was sie jahrhundertelang geübt haben, was in Ägypten eigentlich dann gezeigt worden ist, wie dramatisch das ist. Dass wir eine Lösung brauchen. Ich möchte, und so viele Prophezeiungen hat Jesus erfüllt, wie er dort am Kreuz gestorben ist. Ich möchte nur zwei ausgreifen. Ich habe euch die Stellen aufgeschrieben. Das eine ist, das passiert schon vor Ostern, und zwar nachdem Jesus Lazarus von den Toten auferweckt haben, spricht sich das überall herum. Und die Pharisäer, die Leiter der Juden, die religiöse Elite, beschließen, ihn zu töten. Johannes 11, ab Vers 45. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieser Geschichte geworden waren, dass Lazarus vom Toten auferweckt worden ist, glaubten nun an Jesus. Ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen, um die Lage zu erörtern. Was sollen wir tun? Fragten sie einander. Dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm nachfolgen. Und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und auch unser Volk vernichten. Also die haben auch gar nicht so unberechtigte Angst gehabt, gell? Einer von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte: Begreift ihr denn nicht? Versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Diese prophetische Aussage, dass Jesus für das ganze Volk sterben sollte, machte Kaiphas in seiner Eigenschaft als Hohepriester. Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern Gott hatte es ihm eingegeben. Es war eine Weissagung. Jesus sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern durch seinen Tod die Kinder Gottes auf der ganzen Welt zusammenführen. Von diesem Tag an setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Das heißt, dort, wie sie den Plan geschafft haben, Jesus wegzurammern, weil er da einen Aufstand scheinbar anzettelt, dort hat der aus bloßer Machtpolitik außer gesagt, es ist besser, wenn einer stirbt fürs ganze Volk. Und in Wirklichkeit hat er dort eine Prophezeiung geäußert, für was Jesus sterben wird. Dass er wirklich nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen sterben wird und die Schuld aller tragen wird. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das Zweite, lese ich jetzt nicht vor, diese Vorschrift, dass kein Knochen gebrochen wird, dem Passahlamm, das steht eben in 2. Mose 12, 46 ist einer der Vorschriften für dieses Fest. Auch das erfüllt sich ganz eindeutig bei Jesus dann, nachdem er gestorben ist. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Ja? Das war üblich, das Leiden von Kreuzigungsopfern zu verkürzen. Wenn man ihnen die Beine bricht, dann können sie sich nicht mehr abstützen auf die angenagelten Füße und dann sacken sie zusammen und dann kann die Lunge nicht mehr atmen und ersticken sie. Und das ist den anderen zwar angetan worden, aber Jesus war schon tot und deswegen sind seine Beine nicht gebrochen. Das ist ein kleines, makaberes Detail, aber ich könnte jetzt an zwei Seiten auflisten, wie Jesus alle diese Prophezeiungen auf den Messias und auch alle Vorschriften für dieses Passahlamm erfüllt hat. Ganz, ganz, ganz unglaublich. Wer da noch von Zufall redet, ja, genau. Das heißt, und ich komme jetzt zum Schluss, nach Jahrhunderten der Vorbereitung stirbt Jesus jetzt als dieses vollkommene Opferlamm Gottes am Kreuz. Und das ist die Erfüllung, das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Man kann sogar sagen, dafür hat es die 10. Plage überhaupt gegeben, dass die dann verstehen, was Jesus tut. Und schwer genug war es, das zu verstehen. Der Hebräerbrief erklärt diese Einzigartigkeit, diese andere Qualität, diese andere Dimension, das Opfer, das Jesus gebracht hat, nicht nur ein weiteres Opferlamm war, ein weiteres Passafest. Und wir sehen ja auch, es wird ja bald danach dann auch der Tempel zerstört und die Juden kennen heute dieses Lamm gar nicht so opfern wie vorgeschrieben, weil das war nämlich nur im Tempel zum Opfern. Das heißt, das hat auch aufgehört. Aber es ist auch nicht mehr nötig. Und das sagt uns der Hebräerbrief. Ich werde jetzt zwar ein bisschen längere Abschnitte lesen. Ich habe sie euch da auch hergeschrieben, wer das haben will oder nachlesen will. Hebräer 9, Vers 11. So ist nun Christus, der hohe Priester, für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht vom Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen, wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Und durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst, Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes, zwischen Gott und den Menschen geworden, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Und Kapitel 10, Vers 11. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser Hohepriester dagegen brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Dann setzte er sich auf den höchsten Ehrenplatz zu Gottes rechter Seite. Dort wartet er, bis seine Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen werden, erniedrigt werden. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz erfüllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Es wird da eine Prophezeiung aus Jeremia zitiert. Ich habe sie euch in Klammer. Nein, ich habe sie euch nicht hingeschrieben, wer es aufschreiben will. Jeremia 31 bis 34, in einer guten Bibel steht es auch. Diese Sünde wird weggenommen durch dieses vollkommene Opfer. Wir wissen, dass im Alten Testament das Wort für Sühne ist dort zudecken. Dieses Opfer von Tieren hat die Sünde nur zudecken können. Es hat es verdeckt, aber nicht hinweggenommen. Das ist in dem Wort schon drin, im hebräischen Wort für und auch der. Und deswegen ist das so eine krasse Aussage gewesen von Johannes, dem Täufer: Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Weil das ist im Alten Testament nirgends versprochen, dass eine Sünde hinweggenommen wird. Sie wird durch diese Opferdienste immer nur zugedeckt. Auch unser Text sagt da, dass das ist alles praktisch, wie soll man sagen, auf Kredit. Und bezahlt hat dann Jesus dafür. Das ist eine ganz andere Qualität. Jesus ist nicht nur das vollkommene Opfer, sondern er ist auch gleichzeitig der hohe Priester, der dieses Opfer bringt. Jetzt wird es nachher für die Vorstellung ein bisschen schwieriger, dass der hohe Priester zum Altar geht, sich drauflegt und sich selbst tötet. Aber das ist im Prinzip das, was passiert ist. Nur er ist würdig, dieses Opfer zu bringen und nur er ist würdig, dieses Opfer zu sein. Und das, was da in beide Stellen steht, dieser neue Bund, das ist das, dass wir eben nicht mehr die Gebote halten müssen, um zu Gott zu kommen, sondern er bezahlt das für uns und lebt dann in unseren Herzen. Es sogar im Jeremia steht, dass Gott sein Gesetz in unser Herz geben wird. Wie passiert das? Dadurch, dass wir neues Leben haben und der Heilige Geist in uns lebt. Wenn du jetzt nicht weißt, was das ist oder was das für eine Fantasie ist, dann frag mich noch an. Oder jemanden, der das schon weiß. Und das eröffnet uns jetzt einen klaren Blick auf das, was am Karfreitag und zu Ostern passiert. Gott opfert selbst seinen geliebten Sohn. Er fordert das. Er ist es dann auch selbst. Er ist es selbst. Er opfert seinen geliebten Sohn. Er gibt sein liebstes Herr und er ist es gleichzeitig selber, der sich uns gibt. Das hier steht, wie vollkommen Gott das erfüllt hat. Und wie lange er das vorbereitet hat, dass das funktioniert. Er erfüllt selbst die Forderungen. Er zahlt selbst den Preis an unserer Stelle. Das ist Ostern. Und dann gibt es diese Aussage aus der Zukunft in Offenbarung 5. Würdig das Lamm, das geschlachtet ward. Ich habe mir das als Jugendlicher gedacht, komisch. Das ist jetzt die Rede von einem Löwen und so, das und von einem Sieger auf einem Pferd und so, und dann denke ich mir, ja, das passt, gell? Und dann ist die Rede von einem Lamm, das geschlachtet ward. Und erst wenn du das verstehst, was Jesus für einmalige Leistung da vollbracht hat, was nur er hat können, dann versteht man das. Dort ist ein Buch mit 7 Siegeln, wo die Zukunft vorhergesagt wird, wie Gott die Weltgeschichte beenden wird. Und der Engel ruft, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel und auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Das versteht man noch, der Löwe hat gesiegt, gell? Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Und das ist dann unser Jesus. Und er ist dieses vollkommene Opferlamm. Ab Vers 9 singen sie dann ein neues Lied. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Und dann bricht der Lob im Himmel aus, nicht für den mächtigen Löwen, sondern für das Lamm, das geschlachtet ward. Verstehst du, warum du Erlösung brauchst? Oder glaubst du noch, wenn ich mir ein bisschen zusammenreiße, ich habe keinen umgebracht, ich bin eh gut genug. Dieser Todesengel, der ist in Ägypten dort an einem Tag zu alle gekommen. Aber der kommt auch zu jedem von uns. Der Tag ist uns noch unbekannt. Ja? Er ist gut so. Aber er ist todsicher. Er ist todsicher. Ja? Wir brauchen Erlösung. Glaubst du, dass die Jesu Blut retten kann? Dass die nur Jesu Blut retten kann? Oder hoffst du noch, du kannst das selber machen? Und dann ist die Frage, hast du dieses Blut an die Türpfosten deines Lebens gestrichen? Sieht man das? Oder ist das so eine geheime Hoffnung in dein Herzen, die keiner mitkriegt? Die Israeliten sind gerettet worden, weil das Blut außen auf ihrem Haus war. Oder bist du mit dem traditionellen Lammbraten zufrieden? Das sage ich jetzt einmal. Ja? Und damit ihr nicht sagt, ich habe euch keine Bilder mitgebracht, habe ich jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder für euch. Also, vergesst zu Ostern den Hasen und die Eier. Das sind keine biblischen Bilder. Man kann alle möglichen Theorien machen über das Leben und den Frühling und hin und her, gell? Vergesst es. Das Lamm, das Osterlamm, das ist unser Bild. Das soll unsere Erinnerung sein. Dem Volk haben sie dort gesagt, schärf das deinen Kindern ein und mach es dir zum Merkzeichen an deiner Hand und an deiner Stirn. Der Herwig hat uns ein bisschen erzählt, was das heißt. Vielleicht kann das Lamm, das Osterlamm, unser Merkzeichen sein. Wenn ihr jetzt irgendwo ein Lamm seht oder eins esst vielleicht oder einen Lammbraten habt oder sonst was, dann denkt dran, Jesus ist das vollkommene Opferlamm. Und alles, was da dahinter steht, damit man sehen, wie groß es ist. Ja? Genau. Und zum Schluss noch eine kleine Aufklärung. Das ist nicht Schnee, das ist Staubzucker. Ich will das jetzt nicht lustig machen, sondern ich will euch ein Merkzeichen geben. Ja? Damit euch das einfällt jetzt. Während die Osterfeiertage, wenn ihr Lamm wo seht. Und vielleicht gibt es auch die Gelegenheit, anhand von einem Lamm über das zu reden. Wo das Lamm herkommt. Weil über den Hosen müsst ihr euch anstrengen, weil er die Kurven kratzt. Aber ich glaube, der Johann hat gesagt, er hat da was vor. Ich möchte noch kurz beten. Wir danken dir, Herr, dass du dein Volk Jahrhunderte vorbereitet hast für das vollkommene Opfer, das du selber gebracht hast, Herr. Danke, dass du nicht nur das vollkommene Opfer, sondern auch der vollkommene Hohepriester bist, wie wir im Hebräerbrief lesen. Und dass du alles getan hast, damit wir leben können. Und so bitte ich dich jetzt, dass uns diese Osterfreude erfüllt und immer wir ein Lamm sehen und dass auch die fröhlichen Gedanken über Hasen und Eier umgelenkt werden auf dein vollkommenes Opferlamm, Herr. Danke, dass du alles getan hast für uns. Amen.